Am vorletzten Sonntag hatte ich mit einer Predigtreihe begonnen zum Titusbrief. Den finde ich sehr spannend und der spricht auch in unsere Zeit, denke ich, und hat eine Bedeutung für unsere Zeit. Und so hatte ich beim letzten Mal über dieses Thema geredet, gemeinsam für Gemeinde. Also Gemeinde ist nicht eine Veranstaltung von so jemandem wie mich, der sich so ein bisschen rausputzt und hier vorne hinstellt und eine Rede hält oder aus der Bibel erzählt, sondern Gemeinde gehört schon irgendwie, da ist jeder mit hineingestellt, hineingerufen, hinein, hat auch einen Auftrag. Und heute geht es um brauchbar für Gemeinde, brauchbar für Gemeinde. Das finde ich allerdings auch ein Stück weit eine spannende Sache. Jetzt haben sich manche von euch vielleicht auch die Frage gestellt, was sollen denn hier diese Kochtöpfe? Jetzt denke ich mal, die Hausfrauen können ja mal nachdenken, was habt ihr denn für Kochtöpfe zu Hause im Schrank? Wir können mal vergleichen, das ist so unser Set, das ist unser Gemeindekochtopfset. Echt? Wirklich? Ist nur noch der eine große, den habe ich nicht rausholen wollen, der steht drüben, aber sonst habe ich alles rausgeholt, was in unserem Schrank an Kochtöpfen stand. Was habt ihr so? Bitte?
Edelstahl.
Bitte?
Edelstahl.
Edelstahl, einer davon, ja. Genau. Ihr, achso, ne, du hast, ja, du hast Edelstahl, genau. Edel, das hört sich ja echt edel an, nicht? Also, ich sage jetzt mal so, manchmal hat man wirklich so den Eindruck, in der Gemeinde landet ganz viel, was Leute nicht mehr brauchen. Also, was, zu Hause, was soll ich mit dem Ding? Also, ich sage jetzt mal, hier sind zwei Töpfe, da passt der Deckel noch. Und bei den anderen ist nur noch ein Deckel da, der gerade so da drauf geht, aber eigentlich nicht dazugehört. Und dann ist jetzt nochmal der Witz, jetzt kam ich neulich mal, also schon einige Wochen her, und da steht auf der Anrichte, stehen die oberen zwei Töpfe. In der Mitte findet sich ein Deckel, in der Mitte, also hier passt tatsächlich der Deckel, aber was steht hier? Beide defekt, Auflagefläche uneben. Also das sind Töpfe, mit denen ihr zu Hause nicht kochen würdet. Weil das funktioniert auch nicht, wenn der Boden so ist. Da ist ja gar kein Kontakt zur Platte. Da geht ja die ganze Hitze weg, bis die Suppe kocht hier drin. Dauert viel zu lang. So, und jetzt ist echt die Frage, brauchbar für Gemeinde. Ey, Gott möchte, dass Christen, dass Gemeinde brauchbar ist. Ja, also wenn schon, dann geht es nicht nur um den brauchbaren Prediger. Ich weiß nicht, ich bin nicht immer brauchbar. Das weiß ich. Aber da geht es um die Gemeinde. Und ich finde das sehr spannend und das hat aber auch so ein bisschen, jetzt kommen wir so ein bisschen an so einen Bereich, was die Tabea vorhin angesprochen hat. Bin ich brauchbar? Ich bin doch gar nicht gut, ich bin doch nicht perfekt. Das ist keine perfekte Topfsammlung. Und da stimmt es tatsächlich, Gemeinde ist auch gar keine perfekte Topfsammlung. Gemeinde ist manchmal vielleicht so ähnlich wie das da. Zusammengewürfelte Haufen, angeschlagene Töpfe, manche mit und manche ohne Deckel, kann man ja doppeldeutig sehen. So ist Gemeinde auch irgendwie. Da landet manches in der Gemeinde, was an anderen Stellen vielleicht untergehen könnte in dieser Welt oder abgeschoben wäre in irgendwo eine hinterste Ecke. Das stimmt schon. Und trotzdem soll Gemeinde doch Gott ehren. Soll in der Gemeinde, sage ich mal, was da mindestens sein muss, dass in diesen Töpfen die Suppe warm wird. Dass in diesen Töpfen das Essen kocht und dort ein guter Geruch rauskommt und dass die nicht auf einer Platte stehen und rumwackeln und du kannst damit nichts anfangen, oder? Also die äußere Form der Töpfe, sage ich mal, wie wir so manchmal so hierher kommen, wie wir so äußerlich sind und manchmal auch innerlich, das ist vielleicht nicht das Entscheidende, aber dass unser Topf auf dieser Herdplatte stehen kann und von dort eine Hitze kriegt und von dort das Essen was wird, das ist schon von größter Bedeutung. Und genau darum geht es, wenn es um brauchbar für Gemeinde geht. Genau um diesen Punkt geht es. um diese Kontaktfläche zu Jesus, um diese Kontaktfläche von dem, da, sag ich mal, das Feuer und die Hitze kommt, die in mir das Gute, was er hineingelegt hat, dass das, sag ich mal, einen guten Geruch verbreitet und nachher auch schmackhaft zu essen ist. Also Gott hat mir das heute Morgen so gesagt, ich soll über diese Töpfe reden. Ich hatte meine Predigt schon geschrieben und ich hatte mit den Töpfen gar nichts im Sinn. Und dann kam mir dieser Gedanke, ich muss mal über diese Töpfe reden. Und jetzt möchte ich euch den Predigttext erzählen. Das ist im Titusbrief Kapitel 1. Ich lese jetzt die Verse, ach meine Augen, 5 bis 9. Paulus schreibt, ich habe dich nur zu einem Zweck auf Kreta zurückgelassen. Du solltest das auf den rechten Weg bringen, was noch ausstand. In jeder Stadt solltest du Gemeindeälteste einsetzen, entsprechend den Anweisungen, die ich dir dazu gegeben habe. Gegen einen Gemeindeältesten darf nichts vorliegen. Er darf nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen gläubig sein. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, ein zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein. Gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen, weil er ja das Haus Gottes verwaltet. Er darf nicht selbstherrlich oder jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig und nicht auf Bereicherung aus, sondern er soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen und gerecht sein, das Heilige ehren und sich beherrschen können. Er muss für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht. Und er muss genauso imstande sein, die unverfälschte Lehre einzuschärfen, wie die Gegner zur Rechenschaft zu ziehen. Beides. Soweit der Text. Und ihr merkt, hier geht es um Leiter. Und obwohl es hier um Leiter geht, und das ist das Anliegen des Paulus für die Gemeinden in Kreta, dass dort gute Personen hinkommen, die diese Gemeinde leiten. Das hat Paulus immer so gemacht, wenn er Gemeinden gegründet hat, hat er sofort als nächstes gleich gesagt, da braucht es gute Personen, die vorbildlich sind und die diese Gemeinde sozusagen in diese Spur bringen. Also diese Gemeinde helfen, ich sage es jetzt mal in dem Bild nochmal gesprochen, dass die Töpfe richtig auf dem Feuer stehen. Und dass da nicht irgendwelche so durchgebeulten Töpfe bleiben. So wie sie ankommen, müssen wir nicht bleiben. Und nie irgendwo, sag ich mal, die Suppe richtig kocht und genüsslich zu riechen ist. Zur Einordnung dieser Zeilen. Paulus war mit Timotheus auf Kreta gewesen, ungefähr 62 bis 64 nach Christus. Viele moderne Theologen lesen das völlig anders, aber ich habe keine Zweifel daran. Weil diese ganzen wissenschaftlichen Analysen von Bibeltexten, die uns irgendwas anderes da sagen wollen, auch hinterfragt werden können. Ganz einfach. Wie Paulus dort Gemeinden gegründet hat, ist nicht bekannt. Eine Vermutung ist ja, das hatte ich schon mal gesagt, innerhalb der jüdischen Synagoge lebten viele, Die Gemeinden dort entstanden wahrscheinlich aus den jüdischen Synagogen heraus. Es gab sehr viele Juden auf Kreta. Und wir wissen, im Jahre 31 nach Christus, Pfingstpredigt des Petrus in Jerusalem, kommen 3000 Leute zum Glauben. 3000! Und da wird extra aufgelistet, wer da alles da war, zum Beispiel Leute aus Kreta. Also es ist mehr als wahrscheinlich, dass da Leute aus Kreta auch zurückgegangen sind und gesagt haben, wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. Wir glauben an Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Paulus hat sich bemüht, diese Gemeinden zu organisieren. Aus irgendeinem Grund ist er dort gewesen mit dem Titus zusammen und musste scheinbar relativ schnell wieder weg. Kann man nur so rausschließen. Und dann schickt er dem Titus ganz schnell diesen Brief hier. Und dieser Brief soll natürlich in der Gemeinde verlesen werden. Und die Gemeinden hören diesen Brief und wissen, ah ja, der Titus, der hat jetzt wirklich diesen Auftrag auch. Und wir hören mal auf den Titus. Paulus geht es da an verschiedenen Stellen darum, dass wirklich Gemeinden richtig mit Jesus unterwegs sind. dass sie eine Eigenständigkeit haben. Vielleicht war die Verbandelung mit der jüdischen Synagoge irgendwie schwierig oder noch nicht richtig, hatte sich manches noch nicht geklärt und das sollte aber kommen. Und dann ist es ihm auch ganz wichtig, dass Gemeinde in ihrer Umwelt, in dieser Umwelt der griechisch-römischen Umwelt, der antiken heidnischen Umwelt, nicht als verdächtige Subjekte gesehen werden, sondern dass man dort sieht, Mensch, das sind Menschen, die sind wirklich vorbildhaft. Da kann man was sehen von denen ihr Glauben, da müssen wir mal nachfragen, was ist das? Also das war ihm auch ganz wichtig, dem Paulus. Und darum schreibt er hier und sagt, wir brauchen Leute, die vorne stehen, Vorsteher. Da ist also von Ältesten die Rede, Gemeindeälteste war hier eben genannt worden und Gemeindeleiter, da steht dieses Wort Episkopos. Da ist später mal Bischof draus geworden, aber das verfälscht das Bild, weil wir dann an irgend so jemanden mit so einer Spitzzipfelmütze denken und so, der irgendwie mit dem Kreuz rumläuft und irgendwie ganz, ganz vornehm ist und eine ganz hohe Amtsperson. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Ältesten und die Vorsteher gab es überall in der griechischen antiken Welt. In jedem, sage ich mal, Verein oder jeder Gemeinschaft gab es solche Leute. Das waren Alltagsleute. Das waren Leute wie du und ich, aber die hatten so eine Art Patron, würde man im Französischen sagen. Also der vertritt sozusagen eine ganze Gruppe. Wenn irgendjemand was aushandeln will mit der Gruppe, spricht er mit diesem Patron. Also mit diesem Vorsteher, mit diesem Leiter. Und dann gilt das für die ganze Gruppe und die ganze Gruppe sagt jawohl. Und wir haben in unserem Leben genauso Leute, die irgendwelche solche Vorzeigepersonen, sage ich mal, die in der Öffentlichkeit stehen, sind. Das ist überall in Parteien und wo das auch ist, in Bewegungen, gibt es diese Leute, die da nach vorne stehen und die das repräsentieren. Und dahinter steht eine ganze Gruppe, die sagt, jawohl, genau, das ist gut, das wollen wir. Der steht da nicht alleine, das wäre Unsinn. Und jetzt sagt der Paulus hier ganz viel interessante Dinge von diesen Menschen, von dem also wie Gemeinde auch öffentlich wahrgenommen werden sollte oder was da vielleicht nicht geht. Gibt es immerhin so einige No-Gos, also wie es nicht sein soll oder was schädlich ist und Dinge, die ganz wichtig sind. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, das ist jetzt hier so für diese eben Gemeindeleiter gedacht. Das wäre dann ganz isoliert gesehen unser Vorstand vielleicht. Aber so ist das nicht. Nicht, wenn jemand mit den Kindern sich beschäftigt, wenn jemand jetzt einen Frauenkreis macht, wenn jemand einen Hauskreis macht, ist er genauso ein Leiter. Da ist er genauso in diese Fragestellung hineingerufen, was findet sich in meinem Leben? Und das Interessante daran ist, der Paulus fängt jetzt hier gegenüber Titus, also einmal sagt der Titus, du machst das jetzt fertig, was ich angefangen habe. Und du achtest bitte auf diese Leute, die Leute brauchen wir, die in der Gemeinde sozusagen vorbildhaft leben und die Gemeinde leiten. Und das Interessante daran ist jetzt, dass der Paulus hier nicht mit Gaben anfängt. Der sagt nicht, wir brauchen Leute, die ganz, ganz toll im Organisieren sind oder ganz toll irgendwie prophetische Weisheit haben oder gebetsmächtige Leute sind oder sowas. Ja. Der kommt da nicht mit lauter Gaben, sondern der kommt an mit Sachen, die den Charakter einer Person ausmachen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dann beginnt an diesem Mensch eine Veränderung. Und es ist irgendwie eine falsche Fixierung, wenn wir denken, was kann ich alles und wofür möchte ich alles noch gesehen werden, was ich leiste und wer ich bin und was ich mache. Jesus beginnt mit deinem Charakter. Jesus möchte, dass dein Wesen, das Wesentliche in dir Gestalt gewinnt und etwas von ihm zeigt. Und darum geht's hier. Genau das ist der Fokus. Was bringt eigentlich ein Stück weit vom Wesen und der Gestalt nach vorne, die auch Jesus gelebt hat? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das auch hier sehen. Gott meint unseren Charakter zuerst. Und es ist so, das kann man sogar in ganz normalen Büchern lesen, die irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung und Management zu tun haben. Da kann man lesen, Leute können beste Begabung haben. Super. Und wenn der Charakter schwierig und schlecht ist, sind diese ganzen Begabungen kaum was wert. Die machen alles kaputt mit dem Charakter. Unser Charakter, unser Wesen, darum geht es Gott zuerst, denke ich. Und hier sind ja so einige Sachen angesprochen. Und eine Sache, die einem gleich auffällt, der Paulus fängt mit Sachen an, die würden wir so schon mal sagen, das geht ja nicht. Also das Private und dann die Gemeinde, das so nah zusammenzubringen. Also da fängt er ja an, die Ältesten, das waren wahrscheinlich wirklich die Respektspersonen. Damals, in der damaligen Welt, Leute, die schon Erfahrungsreichtum hatten. Und dann die Vorsteher waren eher diese Leute, die eine Funktion hatten, eine Aufgabe an der Gemeinde. Die sollten aber wahrscheinlich aus diesem ältesten Kreis heraus, wenn das möglich war, sofern entsprechende Leute da waren, sollten die da rausgerufen und eingesetzt werden. Und hier fängt der Paulus an, bei den Ältesten zu sagen, es darf da nichts gegen ihn vorliegen, er darf nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen gläubig sein, sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, ein zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein. Ich will euch mal was sagen. Es ist leicht, als Prediger sich aufzuputzen, eine schöne Krawatte anzuziehen, ein schönes Hemd adrett vor die Gemeinde zu treten und dann eine schöne Rede zu halten. Das ist leicht. Es ist was anderes in meinem privaten, alltäglichen Leben, in den täglichen Herausforderungen, im Umgang allein mit meiner Frau, wirklich in Liebe, in Barmherzigkeit, in Güte, in Gerechtigkeit zu leben. Das ist ein Unterschied. Und es ist so eine ganz große Gefahr auch, dass Leute in der Gemeinde so ein bisschen eine Spielwiese haben für, keine Ahnung, wo sie ihre tollen Begabungen, ihre tollen Ideen nach vorne tragen, aber im Privaten stimmt gar nichts oder an manchen Stellen nichts. Paulus sagt an dem Titus einen guten Rat und sagt, guckt genau hin, wie die Leute leben. Guckt, dass da Ordnung ist. Guckt, dass da Klarheit sind. Guckt, dass die Menschen dort richtig leben. Dann haben sie den Rücken frei auch und haben auch eine Bewährung und eine Akzeptanz in dem Gemeindedienst. Und das finde ich ganz wichtig. Und hier bin ich getroffen. Paulus macht keine Trennung zwischen dem, wie du ganz privat als Christ lebst, wie du persönlich unterwegs bist mit den Deinen vor allen Dingen und mit Menschen und wie du in der Gemeinde mit den Leuten umgehst. Es ist leicht, in der Gemeinde mal nett zu sein. Aber es ist eine Herausforderung, dass mein ganzes Leben etwas von dem auch widerspiegelt, wer Jesus in meinem Leben ist. Und ich denke, das ist sehr klug und sehr gut, was Paulus hier vorgibt. Und dann kommen ja hier so einige Sachen. Da sagt er, wenn du so willst, gibt er hier so einige No-Gos, sage ich mal, also 5 Kriterien, wo er sagt, also das passt da nicht so gut, das hilft in der Gemeinde nicht. Denkt bitte immer daran. Also es geht nicht nur um die Gemeindeleitung, den Vorstand. Es geht nicht nur um den Hauskreisleiter oder den, der die Kindergruppe gerade leitet oder irgendeine andere Sache in der Gemeinde hat. Es geht hier an dieser Stelle immer wieder um das, ist in meinem Charakter oder leben wir, wollen wir unseren Charakter prägen lassen von Gott her, dass wir in dieser Welt ein Licht sein können, dass wir ein Salz sind in dieser Welt, dass wir etwas wiedergeben von dem, was Gottes Idee und Gedanke mit der Gemeinde ist, dass Gott in der Gemeinde gelobt wird. Das beginnt mit unserem Umgang, unserem Charakter. Ich komme mal auch kurz auf ein paar No-Gos. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles so hinkriegen. Kriegen wir wahrscheinlich nicht. So, eigentlich hier sind Sachen angesprochen. Ich muss gerade nochmal hier raufgucken. Da steht hier, gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen. Das ist so eine ganz allgemeine Formulierung. Und dann wird das sozusagen ausgeformuliert, weil er ja das Haus Gottes verwaltet. Finde ich auch ganz wichtig. Gemeinde ist nicht meine Sache. Ich habe einen Auftrag von Gott, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Verantwortung vor Gott. Jesus wird uns befragen, wie bist du denn eigentlich so mit deinen Geschwistern unterwegs? Wie bist du mit der Gemeinde unterwegs? Wie wichtig ist dir die? Wie lebst du da? Er wird mich fragen, ich bin ein Verwalter, Verwalter werden gefragt. Was hast du gemacht hier? Ich habe dir bestimmte Mittel zur Verfügung gegeben. Bist du damit verantwortlich umgegangen oder nicht? Wir sind Gottes Verwalter. Das ist eine wichtige Sache. Grundsage. Dann, hier, er darf nicht selbstherrlich sein. Eigensinn. Selbstherrlich. Nun hat jeder ja irgendwie so seinen Sinn, das ist ganz klar. Jeder hat so seine Vorstellung. Selbstherrlich heißt, ich sehe nur noch mich und das, was ich denke und das, was bei mir gilt und das, was für mich wichtig ist und das, was ich unbedingt haben will und was der Rest sieht, das ist mir eigentlich an der Stelle ziemlich egal. Und ich versuche das auch irgendwie durchzuziehen. Also ich verliere diese Resonanz. Hey, was braucht die Gemeinde? Wo stehen die? Oder was hilft da jetzt? Oder wie kann die Gemeinde in etwas leben, was ihr zum Segen wird? Ich habe so meine Vorstellung, selbstherrlich. Ein bisschen abgehoben. Ein bisschen isoliert mit mir, mit meinem eigenen. Und das tut uns nicht gut. Und bei Leitern ist das ein Problem, wenn die so leiten. Wenn die so von sich raus ihre Sachen machen, das ist ein Problem. Das fällt einer Gemeinde schwer auf die Füße. Dann ist hier der Jähzorn angesprochen. Das sind so Leute, die sind zack von 0 auf 100. Ja? Du brauchst nur die richtige Stelle treffen, boom, da geht's aber los hier. Mein lieber Mann, oder erkenne ich mich? Und da weiß ich, oh, ich habe da was von. Und da muss ich echt lernen. Und da muss ich echt sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe in meinem Charakter, der ist nicht so einfach. Solche Leute sind in der Gemeinde sehr, sehr schwierig. Ja, da kannst du nicht mehr offen Dinge aussprechen. Da kannst du nicht mehr mit einer Idee kommen, wo du denkst, boom, gleich fällt der dir irgendwie so emotional, bombardiert er dich, dass du da platt gemacht bist. Was soll ich denn da noch sagen? Da sind Gespräche kaum noch möglich. Also solche Leute in Leitung, sagt Paulus, wenigstens in der Leitung, bitte nicht. Macht's ganz schwierig. In der Gemeinde werden wir uns immer wieder so auch treffen vielleicht. Wir werden merken, oh, da muss ich aufpassen. Wir sind vielleicht angeschlagene Töpfe. Aber es geht nochmal darum, wenn du da bleibst und sagst, ja, so ist das halt und so sehe ich halt die Welt und ich habe halt recht, dann will ich dir sagen, du bist ein Topf mit einem durchgedrückten Boden. Und das, was Jesus in dich hineingeben will, kommt da nicht mehr an, richtig? Die Suppe, die in dir ist, kann den Leuten nicht mehr schmecken. Lass dich bitte von Jesus verändern. Gib bitte zu, dass Jesus an dir was tun muss. Hier ist zum Beispiel noch eins zu reden, ein Wort, kein Trinker. Luther sagt ganz einfach Säufer. Und hier wird ganz einfach angesprochen Sucht. Leute, wir leben heute in einer Suchtgesellschaft. Unsere Gesellschaft bietet dir 1000 Wege, deiner Sucht nachzugehen. So eine ganz beliebte, relativ ungefährliche Sucht ist das Rumdatteln auf dem Handy, auf dem Smartphone. Oh, das noch, und dann muss ich das noch und das noch und da noch. Keine Ahnung, ob es um die Likes geht oder um deine YouTube-Videos, kenne ich mich. Da kann ich sitzen und bumm, 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 was gibt es alles? Das ist nicht richtig. Da fliehst du vor was. Du hast von Gott eine Aufgabe und du versemmelst deine Zeit. Du fliehst vor was, wo ein Problem ist. Der Paulus gibt der Gemeinde eine Ordnung, eine Orientierung und sagt, solche Leute sind in der Leitung noch schwieriger. Wer die Probleme nicht anpackt, wer nicht sagt, okay, ich will auf die Sache zugehen, wer sie verschiebt und wegdrückt und irgendwo seine Zeit versemmelt, der ist schwierig. Also, das sind sehr aktuelle Dinge. Ich möchte nicht auf die ganz heißen Eisen eingehen. Wir wissen natürlich, Pornografie ist gerade auch eine ganz starke Sache. Also da sind Männer sehr schnell versucht an dieser Stelle. Du kannst mit wenigen Klicks, kannst du dir irgendwo das holen, was du denkst, was deinem Leben etwas gibt, aber es gibt dir nichts. Es lässt dich leer. Es brennt dich aus. Es nimmt dir die Kraft zur Beziehung. Gewalt ist hier angesprochen. Also hier nochmal nicht gewalttätig zu sein. Wer sich selbst nicht im Griff hat, greift andere an. Jesus möchte, dass wir unser Leben lernen, im Griff zu nehmen. Also vielleicht auch von ihm umgreifen zu lassen. Auch das ist so ein Punkt. Die Gewalt ist nicht der Fausthieb erst. Oder das können manchmal auch böse Worte sein. Und ich merke, das ist gar nicht so einfach. Ich neige auch dazu, wenn mir irgendwas so unkontrolliert ist, dass ich sehr laut werde und dass meine Worte sehr irgendwie gewaltartig wirken. Vielleicht muss man da auch nochmal lernen, aufzupassen. Nicht mit Macht und Druck, mit Geduld und Beständigkeit soll im Reich Gottes etwas bewegt werden, im Vertrauen, dass Gott wirkt. Gewinnsucht lasse ich mal weg. Auch das ist so ein Punkt, da können wir oft nie den Kanal vollkriegen. Das kann ganz verschieden sein. Und dann kommt ja Paulus mit ganz vielen positiven Sachen. Und das Erste, was er nennt, ist gastfrei. Also, sondern er soll gastfreundlich sein. In der damaligen Welt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer dort irgendwo in der Fremde war, war sehr, sehr froh, wenn er ein Dach über dem Kopf hatte bei Leuten, die irgendwo wirklich freundlich und gut zu ihm waren. Das war nicht immer einfach. Damals gab es ja die Gemeinden, die Prediger, Verkündiger zogen auch von Gemeinde zu Gemeinde. Gastfreiheit war sehr wichtig. Aber ich zeige mit der Gastfreiheit, mein Zuhause ist auch Zuhause der Gemeinde. Und ich denke, darum geht's. Ich lebe nicht isoliert. Gemeinde hat was mit mir und meinem Alltagsleben zu tun. Und da braucht es nicht auch an jeder Stelle nur ein Bett oder einen Mittagstisch oder eine Kaffeemaschine. Gastfreiheit ist sicherlich auch ein ganz gutes Stück Zeit zu haben, sich für jemanden zu nehmen. Ich denke, das hat was mit uns als Gemeinde zu tun. Unser Auftrag ist, jemanden ein Stück Heimat zu geben und auf diese Heimat im Himmel zu weisen. Wie kann das anders sein, als wenn das nicht wirklich unseren Alltag leben bestimmt? Für die Leiter war das von größter Wichtigkeit, dass sie diese Gastfreiheit hatten. Übrigens ist an vielen Stellen in der Bibel 1. Petrus 4,9, Hebräer 13,2, Römer 12,13 immer wieder von dieser Gastfreiheit die Rede. Da steht einmal, man soll es tun ohne Murren. Man merkt, das ist ja nicht immer so einfach. Du musst dir ein paar Gedanken machen. Du musst deine Zeit zurückstellen für dich. Du musst deinen Alltagslauf unterbrechen. Du bist einmal für andere da und nur für sie da. Und dann steht an einer anderen Stelle, vergesst es nicht, gastfrei zu sein. Naja, man ist so im Lauf drin und alles ist wichtig in meinem Leben. Aber die anderen habe ich vergessen. Oder den, der es braucht. Oder den, der plötzlich dasteht und auftaucht. Das geht jetzt nicht. Oder Römer sagt Paulus, trachtet danach, gastfrei zu sein. Macht euch das zu einer Orientierungsaufgabe. Sucht das. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert und wichtig für uns. Und vielleicht hat das auch was mit unseren Töpfen zu tun. Übrigens, ich habe mir einfach mal erlaubt, war das jetzt eigenmächtig, mal neue Töpfe zu bestellen, damit die alten weg können. Und dann kommt noch was hier, da steht etwas von diesem positiven Nehmen wir das mal. Er soll besonnen sein. Besonnenheit, im Titusbrief wird diese Besonnenheit nicht nur auf die Leiter bezogen. Die alten Männer, die jungen Frauen, die alten Frauen, überall schreibt er, seid besonnen. Seid besonnen. Das ist ein ganzes Stück gegen dieses eigensinnige, jähzornige Wesen. Besonnen sein. Sich selbst in der Gewalt haben, heißt das. Das hat was mit einer Herrschaft zu tun. Ich kann mich beherrschen. Und das hat was damit zu tun, dass ich mich selbst auch kenne, erkenne. Schwachstellen. Sachen, wo ich gerne abkürze. Sachen, wo ich schnell überreagiere. Und dass ich anfange zu lernen, ich möchte das beherrschen. Besonnen. Besonnen meint alle Bereiche meines Lebens. Da geht es bedacht sein im Reden, bedacht sein im Hören. Was will ich hören? Was nehme ich auf? Und wo sage ich, nee, das will ich überhaupt erst gar nicht hören. Das hat mit mir nichts zu tun. Was will ich reden? Was will ich sehen? Wo gucke ich hin? Besonnen. Besonnen sein. Also sich selbst kennen heißt bei mir, merken, wo bist du schnell hart und verletzt. Nimm dich zurück. Lerne dort zurückzustehen. Wo bist du schnell weich, windelweich und gibst den anderen gar keine Orientierung? Du sagst nur, ja, schön, gut, ach toll, ich verstehe dich. Besonnen heißt, ich denke, ich frage, was braucht's da? Was ist verantwortlich? Das kann man nicht im Vorbeigehen werden, besonnen. Das braucht viel, glaube ich, Gnade, viel Übung und Bereitschaft von uns. Sich nicht hineinreißen lassen in schnelle Worte, schnelle Bemerkungen. Absichtsvoll reden, hören, sehen, handeln, vorgehen. Das hat was mit Besonnenheit zu tun. Ich finde, vieles davon findet man bei Jesus, wie er gelebt hat, wie er geredet hat. Hier gibt es einige mehr Punkte. Ich werde das hier nicht zu Ende führen. Es wäre aber für jeden ganz gut, sich das nochmal vorzunehmen und mal in Parallelstellen zu suchen und mal zu schauen, was sagt die Bibel dazu. Denn das ist uns, da kann Gott ganz viel auch in unser Leben sprechen und uns Orientierung geben. Und die wichtigste Orientierung, die Paulus zum Schluss auch hier hat, das will ich auch noch sagen, er muss für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht, denn er muss genauso imstand sein, die unverfälschte Lehre einzuschärfen, wie die Gegner zur Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, Grundlage all unseres Handelns und Tuns und auch unseres Charakters ist das Wort Gottes und ist das, was wir durch die Apostel gelehrt bekommen haben. Das, was Jesus uns gezeigt hat, das ist die Grundlage. Das hilft uns, auf der einen Seite Gemeinde aufzubauen, zu stärken und auf der anderen Seite zu sagen, stopp, das kommt bei uns nicht rein. Das soll nicht in unserem Leben sein. Amen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns Gemeinde geschenkt. Wir sind alle dazu eingeladen, an deiner Gemeinde dabei zu sein und mitzuwirken. Danke, dass du auch solche kaputten Töpfe nimmst, die sich aber bei dir wirklich auf dein Feuer stellen lassen wollen, die bei dir sind. Danke, dass wir nicht die Perfektion sein müssen, aber dass du uns verändern möchtest und dass du da nicht locker lässt und dass du uns ansprichst, wo die Dinge nicht so gut sind. Bitte hilf uns, das auch zuzulassen und vielleicht dürfen wir etwas mitnehmen. Vielleicht durften wir heute an einer Stelle dein Reden ziemlich deutlich hören und dann hilf, dass wir deine Güte darin sehen, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, dass du an uns handelst und uns gebrauchen willst. Amen.